Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Gottesfurcht. Die Furcht des Herrn. Ja, was ist denn das? Will ich behaupten, dass man Gott wirklich fürchten muss? Dass die Bibel sagt, dass wir Gottesfurcht haben müssen? Heißt es nicht in der Bibel, dass die völlige Liebe alle Furcht auslöscht und austreibt? Ja, wie ist das zu verstehen? Wie ist das zu verstehen? Viele sagen, ja, also mit der Liebe zu Gott hört die Gottesfurcht auf. Eine Furcht vor Gott braucht man in keinster Weise zu haben. Ist das etwas, was uns die Bibel lehrt? Und wenn nicht, was ist Gottesfurcht? Und wie ist sie in unserem Leben anzuwenden? Und woran kann man sie erkennen? Und was erbringt sie in unserem Leben? Welche Konsequenzen hat sie? Welche Segnungen, wenn man sie hat, und welche Flüche, wenn man sie nicht hat und nicht befolgt. Vor vielen Jahren gab es einen Artikel, der in der damaligen Clown War aus dem Jahr 1983 veröffentlicht wurde. Und in diesem Artikel geht es auch um Gottesfurcht. Und ich möchte kurz ein wenig aus diesem Artikel vorlesen. Da heißt es nämlich wie folgt. Unser heutiges Zeitalter hat den gesunden Respekt vor Gott verloren. Von einem ganz anderen Beispiel berichtet dagegen Hebräer 11 und Vers 7, und jetzt wird es wie folgt zitiert: Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche zubereitet zur Rettung seines Hauses, da er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Nun, hier wird mit geehrt übersetzt, aber eine bessere Übersetzung ist, wie es auch die Elberfelder Bibel bringt: Er war von Furcht bewegt. Aber was für eine Furcht war es hier? Die englische King James Bible schreibt, er war von göttlicher Furcht bewegt. Und die Schlachterbibel schreibt, er war von Gottes Furcht bewegt. Und darum geht es. Noah war von Gottes Furcht bewegt. Er hatte Gottes Furcht und aufgrund dieser Gottes Furcht hat er sich daran begeben, die Arche zu bauen. Der Artikel fährt fort, Folgendes zu sagen. Die große Bedeutung der Gottesfurcht wird sträflich missverstanden. Wir müssen begreifen, wie wesentlich sie ist. Denn durch die Furcht des Herrn meidet man das Böse. Eine Stelle, die Sie nachher in Sprüche Kapitel 16 und Vers 6 nachlesen können. Und dann heißt es später im Artikel, die Kirche Gottes zur damaligen Zeit hatte Frieden, denn sie, in Anführungszeichen, wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Beistand des Heiligen Geistes. Und hier wird Apostelgeschichte 9 und Vers 31 zitiert. Ich möchte diese Stelle einmal in der Lutherbibel 2017 aufschlagen, wie das hier übersetzt wird in Apostelgeschichte 9 und in Vers 31. Da heißt es, so hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Die damalige Kirche, die neutestamentliche Kirche, lebte in Gottes Furcht. Es war nicht nur eine zeitweilige Emotion, es war ein Lebensweg. Und dann heißt es weiter in dem Artikel, man kann Gott nicht fürchten, ohne daran zu glauben, dass es ihn gibt und dass er uns je nach guten oder bösen Taten in Anführungszeichen vergilt. Und das ist sehr richtig. Gottes Furcht hat mit der Erkenntnis zu tun, dass Gott uns sieht und dass Gott uns beobachtet und dass er unsere Taten, wie wir noch sehen werden, in Rechnung stellt, entweder die guten oder die bösen. Ein weiterer interessanter Artikel findet sich im Rienecker Lexikon der Bibel und der ist auch vor vielen, vielen Jahren geschrieben worden. Aber heute möchte ich sagen, so aktuell wie eh und je, nur ein paar kurze Ausschnitte heraus. Da heißt es, so sehr die Bibel von der Freiheit, von der Furcht redet, weil Christus der Befreier ist, so sehr betont sie die einzig richtige Furcht, die Furcht vor Gott. Furcht und Ehrfurcht fließen hier ineinander. Wer Gott fürchtet, achtet ihn in Ehrfurcht. Und da heißt es ein wenig später, wenn dem modernen Menschen weithin die Gottesfurcht fehlt, so ist das ein deutliches Zeichen dafür, dass er glaubt, nur in dieser Welt zu leben, wo ihm kein Raum mehr für das Transzendentale gegenüber Gott bleibt.
Diese Haltung ist aber eine schlimme Täuschung. Weil der moderne Mensch sich vor Gott nicht mehr fürchtet und keine anderen Wirklichkeiten als die des Diesseits, also des jetzigen Lebens, anerkennt, fällt er einer viel schrecklicheren Furcht anheim, der Angst vor dem Nichts. Er muss wieder lernen, die biblische Wahrheit zu erfassen, dass Gott zu fürchten ist. Und das ist sehr richtig zum Ausdruck gebracht worden, denn der moderne Mensch wird in Römer 3, angefangen Vers 9, wie folgt beschrieben. Römer Kapitel 3 und angefangen Vers 9. Was sagen wir denn nun? Haben wir einen Vorzug? Gar keinen. Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle, Juden wie Griechen, unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind sie abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit, ihre Füße eilen, Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Zerstörung und Elend, und den Weg des Friedens kennen sie nicht, es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Alles das, was hier beschrieben ist, ist das Produkt der Tatsache, dass keine Gottesfurcht bei den modernen Menschen ist im Großen und Ganzen. Eine weitere Stelle insoweit in Psalm 55 und in Vers 20. Psalm 55 und Vers 20. Gott wird hören und sie, also seine Feinde, die nichts von ihm wissen wollen, demütigen, der alle Wege bleibt, Selah, denk mal darüber nach, denn sie werden nicht anders und fürchten Gott nicht. Sie werden nicht anders, die Schlachterbibel übersetzt, sie ändern sich nicht und sie fürchten Gott nicht. Schauen Sie, weil sie Gott nicht fürchten, weil sie keinen Respekt vor Gott haben, weil sie keine Gottesfurcht haben, ändern sie sich nicht. Ändern sie nicht ihre bösen Wege. Ändern sie sich nicht dahingehend, dass sie aufhören, das Böse zu tun und beginnen, das Gute zu tun. So, was ist dann Gottesfurcht? Was ist dann die Furcht des Herrn? Sicherlich der Respekt vor Gott, aber noch mehr. Es ist die Verehrung Gottes. Es ist der Unwille, Gott ungehorsam zu sein. Die Furcht des Herrn, wie wir gerade gelesen haben, vertreibt die Angst vor allem anderen. Sicher, wir haben gelesen in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 18, was uns hier Johannes sagt. Schauen wir uns das noch einmal an. Wir hatten das in Predigten kürzlich behandelt. Aber in 1. Johannes 4 und Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe oder wie die Elberfelder Bibel es bringt, die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, der ist noch nicht vollkommen in der Liebe. Schauen Sie, es geht aber nicht um die Gottesfurcht hier. Es geht um die Furcht vor den Menschen. Es geht um die Furcht vor Umständen, die vielleicht über uns hereinbrechen können. Es geht um die Furcht vor Strafe im ewigen Gericht, weil man sich eben gerade Gott nicht untertan gemacht hat. Denn wie ist die Liebe Gottes definiert? Die Liebe ist das Halten der Gebote, wie Johannes auch klar und deutlich in diesem Brief sagt. Die Liebe ist das Halten der Gebote. Man fürchtet sich, man hat Angst, wenn man eben die Gebote nicht hält, weil man das weiß. Schauen Sie, Dämonen, die kennen Gott, die wissen, dass es Gott gibt, und sie zittern. Warum zittern sie? Nun, weil sie die Gebote Gottes eben gerade nicht halten und nicht halten wollen. Wir müssen uns davor fürchten, dass wir aufgrund unseres Ungehorsams von Gott letztendlich sogar im feurigen Pfuhl vernichtet werden können. Und das wird in Lukas Kapitel 12 deutlich zum Ausdruck gebracht. Wir sollen die Menschen nicht fürchten, die uns zwar das Leben sogar nehmen können, das physische Leben, aber nichts weiter tun können. Aber schauen Sie, wen wir fürchten, respektieren, ehren, verherrlichen sollen. Lukas 12, die Verse 4 und 5. Ich sage aber euch, meinen Freunden, sind Sie ein Freund Christi, dann hören Sie gut zu. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der, nachdem er getötet hat, Macht hat, in die Hölle zu werfen, in Gehenna, das feurige Feuer, dieser feurige Pfuhl. Ja, ich sage euch, den sollt ihr fürchten. Denn wenn man diesen feurigen Pfuhl in dieses Gehenna-Feuer geworfen wird, das ist die ewige Vernichtung. Und deswegen sollen wir insoweit dies immer in Augenschein haben, dass wir uns hüten sollen, auf eine solche Bahn abzugleiten, die uns zur unvergebbaren Sünde führt. Und das bedeutet, immer mehr und mehr Gott ungehorsam zu sein. Aber schauen Sie, die richtige Gottesfurcht, die ist weitaus mehr als nur scheinbare Frömmigkeit. Einige, die sind so fromm, die geben sich so gottesfürchtig in Anführungszeichen, aber ich habe die Ehrfurcht vor Gott, und haben sie in Wirklichkeit in keinster Weise. Warum nicht? Weil sie sich weigern, Gottes Gesetze zu halten. Und das wird deutlich in Jesaja Kapitel 29 zum Ausdruck gebracht. Jesaja Kapitel 29, die Verse 13 und 14. Jesaja 29, die Verse 13 und 14. Und der Herr sprach, weil dieses Volk mir naht mit seinem Munde und mit seinen Lippen mich ehrt, aber ihr Herz fern von mir ist und sie mich fürchten nur nach Menschengeboten, die man sie lehrt. Darum will auch ich hinfort mit diesem Volk wunderlich umgehen, aufs Wunderlichste und Seltsamste, dass die Weisheit seiner Weisen vergehe und der Verstand seiner Verständigen sich verbergen müsse. Verständnis, wie wir sehen werden, Gottesfurcht hat sehr viel mit Verständnis und Erkenntnis zu tun, ist weg. Warum ist es weg, dieses Verständnis? Nun, weil es keine Gottesfurcht gibt, keine richtige, wahre Gottesfurcht. Wo es hier heißt, sie mich fürchten nur nach Menschen geboten, da übersetzt die Mengebibel sehr anschaulich, ihre Furcht vor mir besteht nur in angelernten Menschengeboten. Was sagt Christus? Vergeblich dienen sie mir, wenn sie nur die Tradition lernen und lehren und danach handeln, die Tradition der Ältesten, die Überlieferungen, die Menschengebote und damit Gottes Gebote abschaffen. Diese Art von Gottesfurcht wird einem nichts bringen. Aber schauen Sie, manchmal geht es diesen Menschen aber ganz gut, nicht wahr? Warum wohl? Nun, ich habe immer und immer wieder betont, Satan ist der Gott dieser Welt. Satan liebt die Seinen. Gott lässt das zu. Heute werden nur sehr wenige aus dieser Welt heraus von Gott berufen. Die große Berufung der Massen wird später erfolgen, nachdem Christus zurückgekommen ist. Zurzeit ist Satan der Gott dieser Welt, der über diese Welt herrscht. Und natürlich will er die Menschen verführen. Satan hat die ganze Welt verführt. Und er verführt sie manchmal auch dadurch, dass er den Anschein erweckt, okay, wenn man nur das tut, was ich euch sage, und euch gegen das stellt, was Gott euch sagt, dann wird es euch gut gehen. Zumindest für eine gewisse Zeit. Da muss man sehr drauf aufpassen. Aber die wahre Gottesfurcht, die muss rein sein, die muss ungeheuchelt sein, die muss aufrichtig sein. Psalm 19. Psalm 19, und lesen wir die Verse 8 bis 10. Psalm 19 und Vers 8. Es geht nicht darum, wie wir gelesen haben, Gott mit den Lippen zu ehren, Lippenbekenntnisse abzugeben. Oh, ich glaube an Christus, ich verehre Christus. Was nennt ihr mich Herr, Herr, sagt Christus, und tut nicht das, was ich euch sage. Es geht um das Tun. Es geht um das, was im Herzen ist. In Psalm 19, die Verse 8 bis 10. Da sagt David, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Die Furcht des Herrn, diese Gottesfurcht, ist rein und bleibt ewiglich. Und die Rechte des Herrn sind wahrhaftig und allesamt gerecht. Gottesfurcht ist rein, muss rein sein. Und dann bleibt sie auch. Dann ist sie nicht heute hier und morgen weg. Sie bleibt ewiglich. Sie ist ungeheuchelt. Sie ist das aufrichtige, ehrliche Bestreben, ein Gott wohlgefälliges Leben führen zu wollen. Das ist das, worum es geht bei Gottes Furcht. In Philipper Kapitel 2, da wird etwas sehr deutlich gemacht im Hinblick auf diesen Zusammenhang zwischen Gottesfurcht und Gottes Gesetz, Gottes Gebote, Gottes Wort, wovon die meisten nichts wissen wollen, die dann natürlich auch keine richtige Gottesfurcht haben. Philipper Kapitel 2, die Verse 12 und 13. Also, meine Lieben, wie ihr allesamt gehorsam gewesen seid. Oh, gehorsam. Wie was? Wir sollen gehorsam sein? Ach, die Liebe, die treibt auch jedweden Gehorsam aus, nicht wahr? Wie ihr allesamt gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt auch noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, bemüht euch, dass ihr selig werdet, dass ihr gerettet werdet, mit Furcht und Zittern. Das kann keine oberflächliche, geheuchelte Gottesfurcht sein, von der wir hier sprechen. Nein, man zittert davor, dass man Gott ungehorsam ist. Und zwar natürlich auf die richtige Weise. Man will eben Gott gehorsam sein. Man tut das in Demut. In der Erkenntnis, dass wir Gott untertan sein müssen. Jesaja, Kapitel 66. Und zwar in allem. Das ist auch ein Merkmal der wahren Gottesfurcht, dass unsere Erkenntnis des Wortes Gottes und wie Gott in unserem Leben wirkt, dass die wachsen muss. Die ist nicht vollständig am Anfang schon vorhanden. Aber man hat das Vertrauen zu Gott, dass Gott weiß, was er tut. Man fängt nicht an, jetzt mit Gott zu murren und zu sagen, ja, warum tust du das jetzt nicht? Ich habe dich darum gebeten, dieses Gebet zu erhören. Du hast es nicht getan. Man beginnt dann zu meinen, man wisse es besser als Gott, wie zum Beispiel ja auch Hiob das lange Zeit gedacht hat. Jesaja 66, die Verse 2 und 5. Meine Hand hat alles gemacht, was da ist, spricht der Herr. Sie würden ja gar nicht existieren, wenn es Gott nicht gäbe. Ich sehe aber auf den Elenden, den Demütigen, den Verzweifelten, denjenigen, der weiß, ich muss mich ändern, der weiß, ich muss Gott gehorsam sein. Auf den, der zerbrochenen Geistes ist und der erzittert vor meinem Wort. Ja, erzittern Sie vor dem Wort Gottes, Sie lesen es in der Bibel, Sie erkennen, oh, das tue ich ja gar nicht. Erzittern Sie dann, sagen Sie, oh, da muss ich aber schnell es jetzt ändern. Oder lesen Sie drüber weg, sagen, ja, so wichtig ist es ja gar nicht. Solange wie man die Liebe hat, da braucht man ja nicht irgendwie Gottesfurcht zu haben vor Gottes Wort. Und dann auch in Vers 5. Hört des Herrn Wort, die ihr erzittert vor seinem Wort. Sprechen eure Bürger, die euch hassen, oder eure Brüder, die euch hassen und verstoßen um meines Namens willen. Lasst doch den Herrn sich verherrlichen, dass wir eure Freude mit ansehen, doch sie sollen zu Schanden werden. Das sind diese Heuchler. Das sind diejenigen, die sie verfolgen, weil sie sich an Gottes Wort halten. Man will Gottes Wort halten. Das ist die Gottesfurcht, um die es geht. Man will es nicht brechen. Man hadert nicht mit Gott. Man murrt nicht über sein Geschick. Ja, warum geht's dem so viel besser als mir? Warum ist der nicht krank und ich bin krank? Warum hat der Reichtum, ich habe keinen Reichtum? Warum, warum, warum? Und da hat man natürlich auch noch Neid dabei. Warum ist Gott so ungerecht mir gegenüber, dass er mir nicht hilft? Schauen Sie, mit einer solchen Einstellung müssen Sie nicht meinen, dass Gott Ihnen hilft. Wir werden gleich noch sehen, was die richtige Einstellung sein muss. Zunächst einmal, wenn man Gottesfurcht hat, dann hasst man. Oh, man hasst etwas? Man darf doch nicht hassen. Ja doch, man hasst das Böse. Das sind zwei unterschiedliche, total gegensätzliche Komponente. Sprüche Kapitel 8. Sprüche Kapitel 8 und Vers 13. Hassen Sie das Böse? Ich meine, hassen Sie es wirklich? Oder sind Sie der Meinung, man muss ja alles tolerieren, leben und leben lassen? Ich kann ruhig Böses tun, ist ja egal. Gott ist ja für mich gestorben. Christus ist für mich gestorben. Kriege ich halt später dann Vergebung, wenn ich dann mal bereue. Sprüche 8 und Vers 13. Schauen Sie, das ist nicht die Gottesfurcht, um die es hier geht. Die Furcht des Herrn oder die Gottesfurcht, die hasst das Arge. Hoffart und Hochmut. Bösem Wandel und verkehrte Rede bin ich Feind. Wandel und Rede bin ich Feind. Gerüchte, Küche. Da will ich nichts mit zu tun haben. Jemand kommt zu Ihnen und sagt, ja, der Herr Link hat das und das. Okay, dann gehen Sie zu Herrn Link, wäre Ihre Antwort. Aber fangen Sie nicht an, hinten herum da weiter noch diese Gerüchte sich anzuhören und dann noch zu verbreiten. Nein, die wahre Gottesfurcht, die hasst das. Und wenn Sie ein Gottesfürchtiger, ein wahrer Gottesfürchtiger Mensch sind, dann hassen Sie das auch. Mit der wahren Gottesfurcht dient man Gott. Und das bedeutet auch, man gehorcht ihm. Man dient Gott, nicht sich selbst, nicht anderen. Nicht anderen Menschen, wenn es darum geht, entweder Gott zu gehorchen oder den Menschen. Wir haben hier eine interessante Broschüre veröffentlicht. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Die meisten heute machen es total umgekehrt. Die gehorchen den Menschen mehr als Gott, auch wenn sie die Traditionen akzeptieren, die ihnen von Menschen gesagt werden, und meinen, damit würden sie Gott dienen. Hebräer 12. Und lesen wir Vers 28. Hebräer 12 und Vers 28. Darum, weil wir ein Reich empfangen, es geht um das Reich Gottes, es geht um die Herrschaft Gottes, sie sollen zu einem verherrlichten Gottwesen werden in Gottes Reich, in seiner Familie. Das sollen wir empfangen. Ein Reich, das nicht erschüttert wird, denn Gottes Reich, Gottes Familie besteht seit Ewigkeit und wird in alle Ewigkeit bestehen. So lasst uns dankbar sein und so Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt. Denn hier kommt die Warnung. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer und er kann uns in das Gehennafeuer werfen und dort vernichten, wenn wir die unvergebbare Sünde begehen. Das müssen wir begreifen. Kein Mensch kann das tun. Aber Gott kann es tun. Sie tun es sich selbst an, natürlich. Das ist klar. Wo es hier heißt, wir sollen Gott dienen mit Scheu und Furcht, da sagt die neue Lutherbibel 2009, mit Scheu und Ehrfurcht. Es geht um die Ehrfurcht. Es geht um die Gottesfurcht. Es geht um die richtige Art von Gottesfurcht. In Prediger Kapitel 12 lesen wir Vers 13. Prediger, Kapitel 12 und Vers 13. Lasst uns am Ende die Summe von allem hören. Also was macht das gesamte Leben aus? Was macht den Menschen aus? Was ist die Summe, die Quintessenz von allem? Worum geht es? Fürchte Gott und halte seine Gebote. Schauen Sie, wie das zusammengehört. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Und dann heißt es sogar in Vers 14, denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen. Alles, was verborgen ist, sei es gut oder böse. Fürchte Gott, halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Oder wie die Schlachterbibel auch eine mögliche Übersetzung hier bringt, denn das macht den ganzen Menschen aus. Das ist die Quintessenz von allem. Ja, es gilt für alle Menschen. Aber das ist, was der Mensch letztendlich sein soll. Er soll Gott auf richtige Weise verehren, die richtige Gottesfurcht haben. Und damit bedeutet es, seine Gebote zu halten. Wenn Sie seine Gebote nicht halten wollen, haben Sie auch nicht die richtige Gottesfurcht. Haben Sie natürlich auch nicht die Liebe Gottes. Denn wie ich sagte, es ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Wenn man in dieser Erkenntnis, in diesem Wirken, diesem Leben wächst auf diese Weise. Hebräer Kapitel 5. Hat Jesus Christus diese wahre Gottesfurcht gehabt? Und wenn er sie gehabt hat, dann ist es ja wohl klar, dass wir als seine Jünger sie auch haben müssen. Hebräer Kapitel 5, die Verse 7 bis 9. Und schauen Sie, wie Christus als Mensch gelebt hat. Leben Sie auf diese Weise. Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen vor den gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Es geht hier um den zweiten Tod, den ewigen Tod. Und er ist erhört worden. Er ist ja nicht erhört worden, um vor dem ersten Tod befreit zu werden. Er musste ja sterben, das war ja Grund seines Kommens. Nein, er ist erhört worden im Hinblick auf den zweiten Tod, weil er niemals gesündigt hat. Und Gott hat ihn erhört, hat ihm die Kraft gegeben, nicht zu sündigen. Das heißt, er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Die Schlachterbibel schreibt richtiger, er ist erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Wenn Sie mir nicht glauben, schauen Sie sich selber an in der Schlachterbibel später. Er ist erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. So bringen es andere Übersetzungen auch. Vers 8, so hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Mit anderen Worten, hat gelernt, gehorsam zu sein, auch im Leiden. Und da er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber der ewigen Seligkeit geworden. Aber nur diejenigen, die ihm weiterhin gehorsam sind, die Gott weiterhin gehorsam sind, werden das ewige Heil erlangen. Gottesfurcht wird hier angesprochen. Und das gilt auch für Christus damals und sogar für ihn heute und in der Zukunft. In Jesaja Kapitel 11. Denn er hat nach wie vor das richtige Verhältnis zu Gott dem Vater. Jesaja Kapitel 11, angefangen in Vers 1. Jesaja Kapitel 11 und Vers 1. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Das ist jetzt der Geist Gottes des Vaters. Der Geist der Weisheit und des Verstandes. Der Geist des Rates und der Stärke. Der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Dieser Respekt vor Gott dem Vater, diese Gottesfurcht, die ihn davon abhielt, zu sündigen. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Das ist nicht etwas, was er sich so zwangsweise auferlegt hat und sich auferlegen lässt. Nein, er hat Wohlgefallen, er freut sich daran, dass er diese Gottesfurcht hat, die ihn davon abhält, zu sündigen. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen. Das wird noch kommen in der Zukunft, wenn er zurückkommt hier, um das Reich Gottes auf Erden zu errichten. Und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Aber schauen Sie, wie das alles zusammengehört. Sie können nicht gerecht richten, auf gerechte Weise richten, wenn Sie keine Gottesfurcht haben. Sie können alles dies nicht tun, wenn Sie keine Gottesfurcht haben. Die Gottesfurcht zeigt Ihnen, wie wir sehen werden, wie man leben muss. Die Frage, die sich vielleicht in rhetorischer Weise stellen mag, aber die gleichwohl in der Bibel immer und immer wieder gestellt wird, wer sollte sich eigentlich vor Gott nicht fürchten wollen? Das heißt, wer sollte es sein, der ihm nicht die Ehre erweist für all das, was Gott tut, getan hat, tun wird in unserem Leben? Jeremia Kapitel 5. Aber gleichwohl der moderne Mensch, wie wir gesehen haben, der kümmert sich nicht um Gott, der kümmert sich nicht um Gottes Furcht, keine Furcht vor Gott, vor seinem Angesicht, er kümmert sich nur um sich selbst. Jeremia 5, angefangen Vers 22, da stellt Gott die Frage, ja, wollt ihr mich nicht fürchten, spricht der Herr, und vor mir nicht erschrecken? Erschrecken, wenn man das Falsche tut, sich darüber im Klaren ist. Man tut das Falsche, man sollte besser aufhören, es zu tun, denn Gott ist ein Richter, der uns richten wird für das, was wir tun, wie wir ja auch gelesen haben. Und es ist eine schreckliche Zukunft, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, wenn man sich ihn nicht unterstellt, wenn man gegen ihn rebelliert. Wollt ihr mich nicht fürchten, spricht der Herr, und von mir nicht erschrecken, der ich dem Meere den Sand zur Grenze setze, darin es alle Zeit bleiben muss, darüber es nicht gehen darf. Und es aber, und ob es auch aufwallt, so mag es doch nichts. Immer wieder gibt es natürlich diese Tidal Waves, klar, aber im Großen und Ganzen hat das Meer seine Grenzen. Obwohl es doch aufwallt, so vermag es doch nichts, und ob seine Wellen auch toben, so dürfen sie doch nicht darüber gehen. Aber dies Volk hat ein abtrünniges, ungehorsames Herz. Sie bleiben abtrünnig, sie gehen ihre Wege, und sie sprechen niemals in ihrem Herzen, lasst uns doch den Herrn, unseren Gott, fürchten, der uns Frühregen und Spätregen gibt zur rechten Zeit und uns die Ernte treulich und jährlich gewährt. Und jetzt achten Sie auf Vers 25. Eure Verschuldungen verhindern das und eure Sünden halten das Gute von euch fern. Hier sieht man auch einen Zusammenhang bereits, auf den wir gleich noch näher eingehen werden. Die wahre Gottesfurcht bringt uns Gutes. Das Ablehnen der wahren Gottesfurcht, dieses Bestreben, dieses
wollen, weiterhin in Sünde zu leben, hindert uns daran. Hindert uns daran, letztendlich Gutes zu erleben. Nun, scheinbar vielleicht schon, die Menschen heute in physischer Hinsicht, die mögen für eine gewisse Zeit lang, in Anführungszeichen, Gutes erleben, Reichtum haben und so weiter und so fort, aber darum geht es hier nicht. Es geht um das wahrlich Gute. Es geht um dieses gute Erbe im Reich Gottes. Solange wir diese Haltung der Sünde haben, da werden wir das nicht erlangen können. Und auch letztendlich nicht Gottes Wirken in unserem Leben spüren können. Man kann sich da was vormachen, ja, aber man kann nicht in wirklicher Weise Gott in seinem Leben erkennen. In Jeremia Kapitel 10, da lesen wir angefangen Vers 6. Jeremia Kapitel 10, die Verse 6 bis 7. Aber dir, Herr, ist niemand gleich. Du bist groß und dein Name ist groß. Wie du es mit der Tat beweist. Wer sollte dich nicht fürchten, du König der Völker? Dir muss man gehorchen, denn unter allen Weisen der Völker und in allen ihren Königreichen ist niemand dir gleich. Schauen Sie auch hier wiederum den Zusammenhang. Gott fürchten, Gott respektieren, die richtige Gottesfurcht haben, bedeutet, Gott zu gehorchen. Seine Gebote, seine Gesetze, seine Rechtsvorschriften, seine Satzungen, die nach wie vor gültig sind, zu halten. Wenn sie es nicht tun, dann fürchten sie Gott nicht, auf richtige Weise. Und Jeremia sagt hier, ja, wie kann man eigentlich so dumm sein, dass man das nicht begreift? Offenbarung, Kapitel 15. Offenbarung, Kapitel 15. Und lesen wir Vers 4. Offenbarung 15 und Vers 4. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine Urteile sind offenbar geworden. Das wird in der Zukunft geschehen. Das kann für sie heute schon der Fall sein, wenn sie begreifen, dass sie Gott fürchten, dass sie Gott respektieren müssen, dass sie ihm die Ehre geben müssen, dass sie diese wahre Gottesfurcht ihm gegenüber haben müssen. Diese Heiligkeit, von der hier die Rede ist, die nur Gott besitzt, die will er mit ihnen teilen, wenn Christus zurückkommt. Sie haben das Potenzial, ein heiliges Gottwesen in seiner Familie zu werden, aber natürlich nur dann, wenn sie ihn respektieren, wenn sie nicht gegen ihn rebellieren, wenn sie annehmen, was Gott in ihrem Leben tut. Glauben Sie nicht, dass alles so zufällig für Sie geschieht. Gott weiß genau, wie es in Ihrem Leben aussieht. Hadern Sie nicht mit ihm, murren Sie nicht gegen Ihr Geschick, sondern akzeptieren Sie Gottes Willen. Und Gott wird nur das Beste für sie wollen. Er sagt uns das ja deutlich. Diejenigen, die Gott lieben und seine Gebote halten, wie es heißt, das tun, was wohlgefällig ist in seinen Augen, für die wird es gelingen. Und Gott wird auch einen Ausweg schaffen, den Ausweg schaffen, wenn sie im Leiden sind. Nun, möglicherweise sehen sie diesen Ausweg noch nicht. Möglicherweise ist der Ausweg da und sie akzeptieren ihn nicht, weil das nicht unbedingt der Ausweg ist, den sie gerne haben möchten. Nehmen wir uns einmal ein Beispiel vor in Apostelgeschichte. Das geschah damals zur neutestamentlichen Kirche, in den Anfängen, sagen wir einmal, der neutestamentlichen Kirche. Ein sehr bekanntes Beispiel, Apostelgeschichte Kapitel 5, angefangen in Vers 1. Ich möchte einmal diesen gesamten Absatz vorlesen. Ein Mann aber mit Namen Hananias und seine Frau Sapphira verkauften einen Acker. Doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Das war nicht das Problem. Er brauchte denen gar nichts zu geben. Er hatte sich dazu entschieden, ihnen etwas zu geben, aber hier ist das Problem. Und Petrus sprach, Vers 3, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, also hier war nicht die wahre Gottesfurcht in seinem Herzen, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Es ging darum, der hat denen gesagt, ja, das war alles. Er wollte da jetzt irgendwo diese Gottesfurcht heucheln, nicht wahr? Er wollte da diesen Schein der Gottesfurcht haben. Oh, das ist alles, was ich euch gebe. Und in Wirklichkeit war das nicht der Fall. Es war nicht das Problem, dass er nicht alles gegeben hatte. Es war das Problem, dass er gelogen hatte, das diesbezüglich.
Und als Hananias diese Worte hörte, Vers 5, da fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die sie hörten. Es kam eine große Furcht. Warum? Nun, die sahen Gottes Wirken. Die sahen, Gott lässt sich nicht spotten. Die sahen, wie Gott manchmal sogar ganz schnell eingreifen kann, wenn man sich gegen Gott und seine Worte rebelliert und rebellisch zeigt. Und da standen die jungen Männer auf, Vers 6, und hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Und es begab sich aber, Vers 7, etwa nach 3 Stunden, da kam seine Frau herein und wusste nicht, was geschehen war. Aber Petrus sprach zu ihr, sag mir, habt ihr den Acker für diesen Preis verkauft? Und sie sprach, ja, für diesen Preis. Also die log auch. Petrus sprach zu ihr, ja, warum seid ihr euch denn einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen oder auf die Probe zu stellen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Und sogleich fiel sie zu Boden, ihm vor die Füße und gab den Geist auf. Und da kamen die jungen Männer und fanden sie tot, trugen sie hinaus, begruben sie neben ihrem Mann. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Die verstanden etwas hier. Die verstanden, Gott lässt sich seiner nicht spotten. Und manchmal greift er ganz schnell und übernatürlich ein, wenn es darum geht, Menschen auf die richtige Bahn zu lenken oder dass die auf der richtigen Bahn bleiben. An diesem Beispiel hier kann man deutlich sehen, wir sollten nicht meinen, dass wir Gott nicht zu fürchten haben, dass wir Gott spotten können, dass wir scheinheilig Gottes Furcht heucheln könnten. Und Gott sieht das irgendwie als wohlgefällig an oder den interessiert das gar nicht. Abraham, der bewies seine Gottesfurcht dadurch, dass er Gott gehorsam war. Sogar in den schwierigsten Situationen. Ich meine, eine Prüfung ist ihm auferlegt worden. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns diese Prüfung auferlegt bekommen hat oder auch auferlegt bekommen wird. Es war hier eine Prüfung. Es geht natürlich um die Situation mit Isaak. Und in 1. Mose, Kapitel 22, nachdem Abraham, der nicht richtig jetzt verstand, worum es ging, aber der klar und deutlich den Befehl von Gott erhalten hatte, und er wusste, dass dies Gott war, der zu ihm sprach, er war willens, dies zu tun. Im Hebräerbrief lesen wir, dass er klar und deutlich an das Versprechen Gottes glaubte, dass durch Isaak ihm ein großes Volk gegeben würde und große Völker und Könige von seinen Ländern kommen würden. Er sagte, ja, okay, dann muss Gott den halt wieder auferwecken. Das war wohl auch seine Motivation, aber er war willens, sogar Isaak, seinen einzigen Sohn, der zählte, zu töten. Aber schauen Sie, natürlich war das eine Probe. Und in Vers 11 von 1. Mose 22 heißt es, da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel an und sprach, Abraham, Abraham, er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben, tue ihm nichts. Denn nun weiß ich, er musste auf die Probe gestellt werden, sodass Gott dann letztendlich genau wissen konnte, wie es mit Abraham aussah. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, diese richtige Gottesfurcht hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, um meinetwillen. Denn letztendlich ist es wirklich wahr. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, man muss Gott mehr lieben als alle Menschen. Wenn ihr Ehepartner, wenn ihre Eltern, wenn ihre Kinder, wenn enge Freunde sie davon abbringen wollen, Gottes Weg zu gehen, dann müssen sie eine Entscheidung treffen. Sie dürfen sich nicht in dieser Weise beeinflussen lassen. Er wurde geprüft. Abraham wurde geprüft. Gott wollte sehen, wie er sich in solchen schwierigen Situationen verhalten würde. Würde er nach wie vor diese richtige Gottesfurcht an den Tag legen oder nicht? Und schauen Sie, wir werden auch geprüft. Wir werden tagtäglich geprüft. Wir werden manchmal auf ganz interessante Weise geprüft. In 5. Mose, Kapitel 13, lesen wir ein Beispiel. 5. Mose 13, die Verse 2 bis 5. 5. Mose 13, Vers 2. Wenn ein Prophet oder Träumer in deiner Mitte aufsteht und dir ein Zeichen oder Wunder ankündigt und das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er dir gesagt hat. Und er spricht, lasst uns anderen Göttern folgen, die ihr nicht kennt, und ihnen dienen. So sollst du nicht gehorchen den Worten eines solchen Propheten oder Träumers, denn der Herr, euer Gott, versucht euch, besser prüft euch, wie die neue Lutherbibel 2009 es bringt, der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erfahren, ob ihr ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele lieb habt. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr folgen und ihn fürchten. die richtige Gottesfurcht ihm gegenüber haben und seine Gebote halten, wie das alles wieder zusammengehört, und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhangen. In keinster Weise diesen falschen Einflüsterungen folgen. Und heute gibt es auch viele, die da kommen, die nicht vom Geist Gottes motiviert sind und sagen, man braucht Gott nicht mehr zu gehorchen, das Gesetz ist abgeschafft und sie können tun und lassen, was sie wollen und sie können die ganze Litanei durchgehen, was die so von sich geben. Aber was wird uns gesagt? Prüft die Geister, ob sie von Gott kommen, denn viele sind in die Welt gegangen, die von Satan kommen, die das Falsche lehren. Götzendienst und Gottesfurcht, die passen nicht zusammen. Gottesfurcht vertreibt Götzendienst. Wenn Sie die wahre Gottesfurcht haben, dann werden Sie sich nicht im Götzendienst bewegen wollen. Josua, Kapitel 24, sagt uns dies zum Beispiel auch. Josua 24 und die Verse 14 und 15. Josua 24 und Vers 14, wo Josua sagt, so fürchtet nun den Herrn und dient ihm treulich und rechtschaffen und lasst fahren die Götter, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stromes und in Ägypten, und dient dem Herrn. Ja, aber meine Eltern, die halten ja nach wie vor Weihnachten. Meine Eltern halten nach wie vor Ostern oder Halloween oder was auch immer. Haben sie nichts damit zu tun. Sie können nicht deshalb weiterhin diese Dinge tun, nur weil ihre Eltern es tun. Er sagt hier, gefällt es aber euch nicht, Vers 15, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stromes, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Es gibt da nicht irgendwo Kompromiss. Entweder sie dienen Gott, dem wahren Gott, in wahrer Gottesfurcht, oder sie dienen dem Gott der Welt. Satan, dem Teufel. Und da kann es keine Kompromisse, keine Vereinbarung geben. Eine weitere interessante Stelle findet sich im Prediger, Kapitel 5 und Vers 6, die uns auch ein bisschen deutlich macht, was jetzt mit wahrer Gottesfurcht gemeint ist. Prediger, Kapitel 5 und Vers 6. Wo viel Träume sind, da ist Eitelkeit und viel Gerede. Darum fürchtet Gott. Schauen Sie, das ist so diese Idee, oh, ich habe jetzt einen Traum gehabt und der Traum, der hat mir jetzt irgendwie was weismachen wollen. Und dann wird dann viel darüber geredet, wie doch man ein gottesfürchtiger Mensch ist, weil man solche Träume hat. Und Salomo sagt, das ist Eitelkeit. Das ist Eitelkeit. Nein, fürchtet Gott auf richtige Weise. Und falls dann Gott wirklich einmal zu Ihnen in einem Traum sprechen sollte, dann werden Sie es aber auch wissen. Aber nicht irgendwie da jetzt merkwürdige Dinge sehen in Ihren Träumen und Ihren Visionen und meinen, das sei jetzt von Gott. Eine sehr große Gefahr. Aber Gottesfurcht hat Lohn mit sich. Gottesfurcht bringt Lohn und Segnungen. Wir hatten das schon ein wenig angesprochen, aber ich möchte hier noch ein paar weitere Stellen dazu lesen. Die wahre Gottesfurcht, darum geht es mir. Offenbarung, Kapitel 11. Und Vers 18. Offenbarung, Kapitel 11 und Vers 18. Und die Völker sind zornig geworden. Und es ist gekommen, dein Zorn und die Zeit, die Toten oder besser die Völker zu richten und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten. Die Kleinen und die Großen. Und zu vernichten, die Erde vernichten, weil sie eben gerade Gott und seinen Namen nicht fürchten. Hier geht es um den Lohn, den Gott uns bringen wird, weil wir ihn auf richtige Weise, auf gottesfürchtige Weise geehrt und man könnte sagen gefürchtet haben. Gefürchtet haben, ihm nicht zu gefallen, gefürchtet haben, auf richtige Weise seine Gesetze zu brechen. In Malachi Kapitel 3 lesen wir die Verse 16 bis 18. Malachi, Kapitel 3 und in Vers 16. So redeten die Gottesfürchtigen untereinander. Und der Herr merkte auf und hörte es. Und es ward für ihn ein Gedenkbuch geschrieben. für die, welche den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Sie sollen, spricht der Herr Zebaoth, an dem Tage, den ich machen will, mein Eigentum sein oder meine Diamanten sein. Und ich will mich ihrer erbarmen, wie ein Mann sich seines Sohnes erbarmt, der ihm dient. Daran sollt ihr wieder sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, der ihn fürchtet, den Gottesfürchtigen, und dem, der ihm nicht dient. Also es geht nicht darum, dass man sagt, alles ist ja doch sinnlos und die Gottesverächter, die Gottesleugner, denen geht's ja gut und mir geht's ja schlecht. Nein, der Tag wird kommen, wo der Unterschied sehr deutlich wird. Aber Gott prüft uns. Er stellt uns auf die Probe. Er will sehen, wie wir auch im Leid weiterhin seinen Willen tun. Aber schauen Sie, die Gottesfurcht, die hat auch bereits schon Lohn in sich. Es geht nicht nur um den zukünftigen Tag, wenn Christus zurückkommt. Es geht auch bereits schon um das Heute. In Prediger Kapitel 8 zum Beispiel. Prediger Kapitel 8. Und lesen wir die Verse 12 und 13. Wenn ein Sünder auch 100-mal Böses tut und lange lebt, so weiß ich doch, dass es wohlgehen wird denen, die Gott fürchten. Oder wie die Lutherbibel 2009 es bringt, den Gottesfürchtigen, die sein Angesicht scheuen, die sich davor scheuen, ihm ins Angesicht zu spucken sozusagen. Aber dem Gottlosen wird es nicht wohlgehen. Und wie der Schatten wird nicht lange leben, wer sich vor Gott nicht fürchtet. Das ist letztendlich der Unterschied. Darum geht es letztendlich. Das müssen wir immer und immer wieder uns vor Augen halten. Sprüche, Kapitel 11. Und der vorübergehende Genuss der Sünde, der ist halt nur vorübergehend. Aber dann wird es ein schreckliches, schreckliches Erwachen geben für diejenigen, die meinen, sie könnten auf diese Weise leben und dann auch noch heucheln, dass sie gottesfürchtig sind. Oder aber die schon ganz klar und deutlich sagen, ich will mit Gott nichts am Hut haben. Sprüche Kapitel 11 und Vers 27. Sprüche Kapitel 11 und Vers 27. Wer da Gutes tut, trachtet nach Wohlgefallen. Wer aber das Böse sucht, dem wird es gegeben. Wir haben bereits gesehen, wer das Gute tut und sucht, das ist jemand, der gottesfürchtig ist. Und dann wird er es letztendlich auch erhalten. In Sprüche 14 und Vers 26. Wer den Herrn fürchtet, der hat eine feste oder sichere Festung. Und auch seine Kinder werden beschirmt. Oder wie die Elberfelder Bibel es bringt, haben eine Zuflucht. Es geht hier um den Ort der Sicherheit, der in der Tat in der Bibel klar und deutlich vorhergesagt wird für diejenigen, die als würdig erachtet werden, dorthin zu gelangen. Es geht um einen Ort hier auf Erden. Wir wissen nicht, wo dieser Ort ist. Wir wissen auch nicht unbedingt, wie wir dorthin gelangen werden. Wir wissen aber, dass Gott einen solchen Ort verspricht. Und schauen Sie, wer den Herrn fürchtet, wer diese richtige Gottesfurcht hat, der wird diesen Ort der Sicherheit erreichen. Auf die von Gott vorgeschriebene Art und Weise, wie er das so sieht. In Psalm 31. Es geht darum, dass man dann beschützt wird vor den schrecklichen Zeiten der großen Trübsal, die kommen werden, die so schrecklich sein werden, wie Christus sagt, wenn er nicht zurückkommen würde, so würde kein Mensch am Leben bleiben. Wenn er nicht zurückkommen würde, um diese Tage zu verkürzen. Eine Zeit, wie er sagt, die hat es noch nie vorher gegeben in der ganzen Menschheitsgeschichte und die wird es auch nicht wieder geben. Nuklearer Weltkrieg ist klar und deutlich damit eingeschlossen. Im Psalm 31 aber geht es darum, dass wir auch das nicht fürchten müssen, wenn wir die Gottesfurcht haben. Und auf würdige Weise leben. Psalm 31, die Verse 20 und 21. Wie groß ist deine Güte, Herr, die du bewahrt hast denen, die dich fürchten. Und erweisest vor den Menschen denen, die auf dich trauen. Du birgst sie im Schutz deines Angesichtes vor den Rotten der Leute. Du verbirgst sie in der Hütte vor den zänkischen Zungen. Auch hier wiederum eine Andeutung auf den Ort der Sicherheit, wo wir beschützt werden vor den Menschen und ihrem wahnsinnigen Treiben, wenn sie dabei sind, sich selbst auszurotten. Im Psalm 111, da lesen wir einmal Vers 10. Psalm 111 und Vers 10. Die Furcht des Herrn, also diese Gottesfurcht, um die es geht, das ist der Weisheit Anfang. Also mit anderen Worten, wenn Sie diese Gottesfurcht nicht haben, haben Sie noch nicht einmal den Anfang der Weisheit erlangt. Und es geht um die Weisheit Gottes. Aber mit der Gottesfurcht werden Sie mehr und mehr die Weisheit Gottes erkennen in Ihrem Leben. Wahrhaftig klug sind alle, die danach tun. Es geht nicht nur um das theoretische Wissen, es geht um das Tun. Und sein Lob bleibt ewiglich. Auch in Psalm 112, die Verse 1 bis 3. Halleluja! Wohl dem, der den Herrn fürchtet. Wie wird das hier definiert? Der große Freude hat an seinen Geboten. Sein Geschlecht wird gewaltig sein im Lande. Die Kinder der Frommen werden gesegnet sein. Reichtum und Fülle wird in ihrem Hause sein. Und ihre Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Das geht natürlich auch um die Zukunft. Die Kinder der Frommen werden gesegnet sein. Sie werden im Reich Gottes sein, wenn ihre Kinder noch nicht alt genug sind, um verwandelt zu werden in Gottwesen. Die werden aber dann den richtigen Lebensweg gehen können im Millennium, sagen wir mal, wenn sie überleben, diese schreckliche Zeit. Alles dies ist hiermit eingeschlossen. Und natürlich wird dann Reichtum und Fülle in ihrem Hause sein. Aber auch schon in dieser Jetztzeit kann das der Fall sein. Muss es nicht, kann aber der Fall sein. Aber letztendlich geht es darum, dass wir erkennen müssen, dass Gottesfurcht Segnungen mit sich bringt. Physische und geistliche Segnungen. Geistliche Segnungen, sehr wichtig. Apostelgeschichte 10. Denn schauen Sie, wir hatten bereits gesehen, dass Gott diejenigen nicht annimmt, die sagen, Herr, Herr, und dann nicht tun, was Christus ihnen sagt. In Apostelgeschichte 10 und Vers 35. Apostelgeschichte 10 und Vers 35, das ist, was Petrus sagt. Nachdem er erkannt hatte, dass Gott keinen Unterschied macht zwischen Juden und Heiden, sondern, was sagt er? In jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Oder, wie es auch übersetzt werden kann, der wird von Gott angenommen. Wenn man Gott fürchtet, wenn man diese Gottesfurcht hat und dann als Konsequenz das Richtige tut, dann wird man von Gott akzeptiert, dann wird man von Gott angenommen. Mit anderen Worten, Gott nimmt alle Gottesfürchtigen an. Egal aus welcher Nation sie kommen, von welcher Rasse sie abstammen, welche ethnische Voraussetzungen sie haben, darauf kommt es gar nicht an. Dass weder Jude noch Grieche, weder ein Israelit und Nicht-Israelit, sondern wir sind alle Teil des Leibes Christi als geistliche Israeliten, wenn wir auf diese Weise von Gott angenommen worden sind. Und dann auch in Johannes Kapitel 9. Wollen Sie Antworten haben auf Ihre Gebete? Und ich meine jetzt göttliche Antworten, auch wenn möglicherweise die Antworten Ihnen nicht passen. Aber sind Sie bereit, sich dem unterzuordnen? Aber sind Sie auch bereit, überhaupt in Erwägung zu ziehen, dass Sie vielleicht keine Antworten erhalten auf Ihre Gebete, weil Sie das nicht tun, was hier gesagt wird? In Johannes Kapitel 9 und in Vers 31, da heißt es nämlich, wir wissen, dass Gott die Sünder nicht erhört, sondern den, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den erhört er. Wollen Sie Antworten haben auf Ihre Gebete? Dann seien Sie kein Sünder, der in der Sünde lebt, sondern seien Sie gottesfürchtig und tun Sie seinen Willen. Und dann wird Gott Sie erhören. Denn schauen Sie, die Umkehrung ist auch richtig. Und die ist natürlich auch gewaltig, wenn man sich das überlegt. In Malachi Kapitel 2, die Verse 1 bis 9. Malachi Kapitel 2, angefangen Vers 1. Und das richtet sich auch an die modernen Priester, die modernen Geistlichen, die modernen Lehrer des Wortes Gottes. Jedenfalls geben sie es vor, es zu sein. Und was sagt Gott denen hier? In Malachi Kapitel 2, Vers 1. Und nun, ihr Priester, dieses Gebot gilt euch. Wenn ihr es nicht hören, noch zu Herzen nehmen werdet, dass ihr meinem Namen die Ehre gebt, spricht der Herr Zebaoth, so werde ich den Fluch unter euch schicken und euren Segen verfluchen. Ja, ich habe ihn verflucht, weil ihr es nicht wollt zu Herzen nehmen. Siehe, ich will euch den Arm zerbrechen und euch Kot ins Angesicht werfen, den Kot eurer Feste, und man wird euch zu ihm hinaustragen. So werdet ihr dann erfahren, dass ich solches Gebot zu euch gesandt habe, damit mein Bund mit Levi bestehen bleibe, spricht der Herr Zebaoth. Denn mein Bund mit ihm war Leben und Friede. Die gab ich ihm dazu Furcht, dass er mich fürchtete. Schauen Sie, Gott muss uns diese Gottesfurcht geben. Aber wir müssen sie akzeptieren. und wir müssen danach leben. Er gibt uns diese Gottesfurcht, damit wir ihn fürchten, ehren, respektieren, diese Gottesfurcht in unserem Leben anwenden. Und meinem Namen scheute sich davor, Falsches zu tun. Verlässliche Weisung, Vers 6, war in seinem Munde. Und es wurde nichts Böses auf seinen Lippen gefunden. Er wandelte mit mir friedsam und aufrichtig und hielt viele von Sünden zurück. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Denn des Priesters Lippen sollen die Lehre bewahren, dass man aus seinem Munde Weisung suche. Denn er ist ein Bote des Herrn Zebaoth. Ihr aber, jetzt geht's los, Vers 8, ihr aber seid von dem Wege abgewichen. Und ihr habt viele zu Fall gebracht durch falsche Weisung. Diejenigen, die ihnen sagen, sie brauchen das Gesetz nicht mehr zu halten, nicht nur sind es Lügner, in denen die Wahrheit nicht ist, sondern sie bringen sie zu Fall, wenn sie auf solche Leute hören. Ihr habt viele zu Fall gebracht durch falsche Weisung, habt den Bund mit Levi verdorben, spricht der Herr Zebaoth. Und darum habe auch ich euch verächtlich und unwert gemacht vor dem ganzen Volk, weil ihr meine Wege nicht haltet und die Person anseht, wenn ihr Weisung gebt. Sie fürchten Gott nicht, sie haben keine wahre Gottesfurcht in ihrem Leben. Und von daher auch nicht die Erkenntnis. Auch nicht die Erkenntnis Gottes, auch nicht die Erkenntnis, dass man Gottes Gesetze halten muss. Das sind schwerwiegende Anklagen, sagen wir mal, von Gott. In 5. Mose 28 geht Gott noch einen Schritt weiter und er sagt auch etwas über unsere Bedingungen, unsere Konditionen aus in unserem jetzigen Leben. Auch da sollte man sich natürlich hinterfragen und sagen, ja, trifft das auf mich zu? Muss es nicht. Wenn Sie krank sind, bedeutet das nicht, dass Sie jetzt auf diese Weise hier gelebt haben. Aber man sollte sich prüfen. 5. Mose 28, angefangen in Vers 58. 5. Mose 28, Vers 58. Wenn du nicht darauf hältst, dass du alle Worte dieses Gesetzes tust, die in diesem Buche geschrieben sind, und nicht fürchtest diesen heiligen und herrlichen Namen, den Herrn, deinen Gott, so wird der Herr schrecklich mit dir umgehen und dich und deine Nachkommen schlagen mit großen, anhaltenden Plagen, mit bösen, anhaltenden Krankheiten. Und er wird auch alle Seuchen Ägyptens über dich bringen, vor denen du dich fürchtest, und sie werden dich nicht loslassen. Und dazu wird der Herr alle Krankheiten und alle Plagen, die nicht geschrieben sind in dem Buche dieses Gesetzes, über dich kommen lassen, bis du vertilgt bist. Das war natürlich eine Ankündigung an die modernen Nachfahren des alten Hauses Israel. Sie müssen natürlich wissen, wo die heute sind. Aber da Gott nun ja die Person nicht ansieht, gilt das für alle Menschen. Man fürchtet, ehrt Gott nicht und das wird dann und kann dann geschehen. Aber durch Gottes Wort lernt man die Gottesfurcht. Schauen Sie, das geht auch wiederum Hand in Hand. Und in 5. Mose 17 lesen wir die Verse 18 und 19. 5. Mose 17 und Vers 18. Es geht um einen zukünftigen König. Wenn der nun sitzen wird auf dem Thron seines Königreiches, soll er eine Abschrift des Gesetzes, wie es den levitischen Priestern vorliegt, in ein Buch schreiben. Es heißt nicht lassen, das Wort lassen ist ergänzt worden. Nein, er selbst soll es schreiben. Er selbst soll die Abschrift in ein Buch schreiben und das soll bei ihm sein und er soll darin sein Leben lang lesen, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt. Und was bedeutet dies? Dass er halte alle Worte dieses Gesetzes und diese Rechte und danach tue. Er soll das selbst schreiben. Die Elberfelder Bibel schreibt, dann soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben. Und was sagt David später in 2. Samuel, Kapitel 23? Und die Verse 3 bis 4. Und die hatten damals keine Computer. Die hatten damals keine Schreibmaschinen. Der musste das selbst mit der Hand schreiben, und zwar in Handschrift. Und musste dann in diesem Buch lesen, Tag und Nacht, damit er es lernen würde, wie man Gott ehrt, wie man Gott fürchtet und wie man dann seine Gebote und Gesetze hält. In 2. Samuel 23, Vers 3. Es hat der Gott Israels zu mir gesprochen und der Fels Israels hat geredet. Wer gerecht herrscht unter den Menschen, wer herrscht in der Furcht Gottes, ja, der ist wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht. Und am Morgen ohne Wolken, da er vom Glanz nach dem Regen das Gras aus der Erde sprießt. Schauen Sie, Gerecht herrschen bedeutet, man herrscht in der Furcht Gottes. Man herrscht mit Gottes Furcht. Man ist sich dessen bewusst. Ihr Herrscher der Erde, dass ihr auch Rechenschaft abgeben müsst und ablegen müsst Gott gegenüber, wenn der Tag kommt. Ihr seid auch Gott untertan, ob ihr es jetzt wissen wollt oder nicht. Und wenn ihr gerecht herrschen wollt, dann müsst ihr die wahre Gottesfurcht haben. Wer von euch hat sie heute? Wenn mir jemand sagt, oh, ich kann so leben, wie ich will, der liebe Gott hat mich so gemacht, wie ich bin, und man ist in keinster Weise auf richtige Weise am Leben heute, wo ist da die Gottesfurcht? Das sind ernste Worte. Schauen wir uns Sprüche Kapitel 2 an. Sprüche Kapitel 2 und die Verse 1 bis 5. Sprüche Kapitel 2 und die Verse 1 bis 5. Mein Sohn, wenn du meine Rede annimmst und meine Gebote behältst, sodass dein Ohr auf Weisheit Acht hat und du dein Herz der Einsicht zuneigst, ja, wenn du nach Vernunft rufst und deine Stimme nach Einsicht erhebst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschest wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Schauen Sie, durch Gottes Gebote kann man Gottesfurcht verstehen. Man hört, was gesagt wird, man liest, was gesagt wird, was Gott von einem erwartet, man tut es und dann wird man mehr und mehr verstehen, was es bedeutet, Gottesfurcht zu haben, auf richtige Weise Gott zu verehren. Wenn Sie die Gebote Gottes ablehnen, dann haben Sie noch nicht einmal den Anfang der Gottesfurcht. Dann haben Sie noch nicht mal den Anfang der Weisheit Gottes erlangt. Und deswegen werden wir in 1. Timotheus Kapitel 6 und Vers 11 auch aufgefordert, Folgendes zu tun. 1. Timotheus Kapitel 6 und Vers 11. Aber du Mensch Gottes, sind Sie ein Mensch Gottes? Ein wahrer Jünger Jesu Christi? Ein Sohn, eine Tochter, eine gezeugte Tochter, ein gezeugter Sohn von Gott dem Vater oder wenn auch nicht gezeugt durch den Heiligen Geist, dabei sind, vielleicht gezeugt zu werden. Aber du, Mensch Gottes, fliehe das, fliehe diesen falschen Dingen, die hier beschrieben sind. Jage aber nach der Gerechtigkeit, das heißt hier der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Wo hier von Frömmigkeit die Rede ist, schreibt Schlachter richtig, der Gottesfurcht. Mit anderen Worten, jage nach der Gerechtigkeit, der Gottesfurcht, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Die Neue Lutherbibel 2009 schreibt hier auch, richtigerweise, Gottesfurcht, nicht Frömmigkeit. Nun ja, wenn man gottesfürchtig ist, ist man auch fromm, das ist klar, aber es geht hier um die Gottesfurcht, die hier angesprochen wird. Und mit dieser wahren Gottesfurcht kann man darauf achten, dass man nicht abfällt, dass man nicht zurückbleibt, wie Hebräer Kapitel 4 und Vers 1 es sagt. Hebräer Kapitel 4 und Vers 1. So lasst uns nun mit Furcht, es geht hier um Gottesfurcht, denn wir sollen uns ja nicht vor Menschen fürchten, aber lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir in seine Ruhe eingehen. Es geht um die Ruhe des Reiches Gottes, es geht um die Ruhe des Millenniums, es geht um die Ruhe, die Gott uns bringen wird, die Christus uns bringen wird, wenn er hier auf die Erde kommt, um das Reich Gottes auf Erden zu errichten. Achten wir mit Gottesfurcht darauf, haben wir diesen Respekt vor Gott, dass wir nicht zurückbleiben, dass Gott uns nicht zurücklässt, natürlich aufgrund von unserem Verhaltens. Wir sollen vielmehr genau das Gegenteil tun. In 2. Korinther Kapitel 2, 2. Korinther Kapitel 7 vielmehr, 2. Korinther Kapitel 7, lesen wir einmal Vers 1. 2. Korinther 7 und Vers 1. Weil ihr nun solche Verheißungen habt, ihr Lieben, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Oder wie die Schlachterbibel sagt, in der Gottesfurcht. Wir sollen unsere Heiligung vollenden in der Gottesfurcht. Sie können nicht heilig sein und heilig werden und heilig bleiben, wenn Sie gegen Gott rebellieren, wenn Sie seine Gebote brechen. Nun, wenn Sie es tun, wenn sie hin und wieder sündigen, und wir alle sündigen hin und wieder, können wir natürlich Vergebung der Sünde erlangen, wieder gereinigt werden durch das Opfer Jesu Christi, das ist klar. Aber wir können nicht in Sünde leben. Wir können nicht die Sünde des Lebens praktizieren als Lebensweg und meinen, wir könnten gleichwohl heilig sein und bleiben und ins Reich Gottes eingehen. Schauen Sie, Gott kann uns heute bereits schon, wie er es auch den Menschen in der Zukunft versprochen hat, die Gottesfurcht in unser Herz geben. Und das ist auch wichtig, denn wir müssen ja von Herzen gottesfürchtig sein. Das muss ja vom Herzen kommen, das kann ja keine Schau sein. Und wir lesen dies in Jeremia Kapitel 32. Jeremia 32 und Vers 40. Jeremia 32 und Vers 40. Das ist ein Versprechen für die Zukunft, für die Nachfahren des Hauses Israel und Juda, die heute noch nichts von Gott erkannt haben, im Großen und Ganzen. Aber das kann für uns heute, die wir geistliche Israeliten sind, bereits der Fall sein. Es muss bereits heute schon der Fall sein. Ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht ablassen will, ihnen Gutes zu tun, und will ihnen Furcht oder Ehrfurcht. Ich will ihnen Furcht vor mir ins Herz geben, dass sie nicht von mir weichen. Gott will uns Ehrfurcht geben. Die Hoffnung für alle sagt, ich will ihnen Furcht vor mir oder Ehrfurcht in ihr Herz geben. Und schauen Sie, das hat auch Auswirkungen für unser tägliches Leben. Wenn wir diese Gottesfurcht haben, was soll dann die Konsequenz sein? Auch in unserem Verhalten, dem Mitmenschen gegenüber, ganz besonders auch dem Ehepartner gegenüber. Epheser Kapitel 5. Epheser Kapitel 5 und lesen wir einmal Vers 21. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Mit anderen Worten, man soll auf den Partner eingehen. Man soll sich auch auf die Interessen des anderen konzentrieren, nicht nur auf unsere eigenen Interessen. Man soll sich untereinander unterordnen. Es geht nicht darum, dass man jetzt hier Autorität aufgibt, die einem Gott gegeben hat. Das ist nicht der Fall. Aber man soll diese Sympathie haben, dieses Mitleid, dieses Mitgefühl anderen gegenüber. Und man soll das tun in der Furcht Christi. Andere Übersetzungen haben hier in der Furcht Gottes, wie die Schlachterbibel. Spielt keine Rolle, denn Christus ist Gott. Gott der Vater und Jesus Christus, die beiden Gottwesen in der Gottfamilie. Man soll sich untereinander unterordnen, aber in der Gottesfurcht, auf richtige Weise. Natürlich darf man keine Kompromisse schließen. Und dann ist auch interessant, was uns Petrus im ersten Petrusbrief in Kapitel 3 und die Verse 14 bis 17 sagt. 1. Petrus, Kapitel 3, die Verse 14 bis 17. Und man hat vielleicht diese Stelle schon öfters gelesen, aber schauen wir sie uns an in diesem Zusammenhang. Vielleicht gibt es ein bisschen mehr noch Erkenntnis hier. 1. Petrus 3 und Vers 14. Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig oder seid ihr doch glücklich zu preisen. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Ja, die bedrohen uns, die machen schlimme Anklagen gegen uns, wenn wir auf richtige Weise leben. Das haben sie sicherlich schon erlebt und sie werden es mehr und mehr erleben. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Also Christus soll in ihnen wohnen letztendlich. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der vor euch Rechenschaft oder von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Ja, warum tut er dies? Warum tut er das? Warum tut er das nicht? Was könnt ihr euch erdreisten, jetzt der Regierung nicht gehorsam zu sein, wenn die euch befiehlt, etwas zu tun, was genau im Gegensatz ist zu dem, was Gott euch sagt? Nein. Seid bereit zur Verantwortung. Ihr müsst natürlich die Schriftstellen kennen. Ihr müsst die Wahrheit kennen. Ihr müsst euch damit beschäftigt haben. Wenn es zum Beispiel um vielleicht Wehrdienst geht, der noch kommen mag, der sicherlich als Vorschrift noch kommen wird. Ja, wissen Sie, warum Sie jemand sind, der nicht am Wehrdienst teilnehmen kann? Wissen Sie, kennen Sie die Schriftstellen, die das Ihnen klar und deutlich zeigen? Sie sollen bereit sein zur Verantwortung für jedermann. der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Denn die Hoffnung ist nicht in euch, wenn sie sagen, ja, wir können jemanden mit unserem Schwert töten. Was sagt Christus? Jeder, der das Schwert greift und zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Das ist nicht das, worum es bei einem wahren Christen gehen kann. Noch einmal, seid bereit zur Verantwortung. Für jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und das mit Sanftmut und mit Ehrfurcht. Mit Ehrfurcht. Es geht um die Furcht Gottes. Sie sollen erkennen, sie müssen erkennen, dass aufgrund der Gottesfurcht in ihnen sie auf diese Weise antworten können, und zwar auch mit Sanftmut und auch mit Respekt den anderen Menschen gegenüber. Und habt ein gutes Gewissen, natürlich, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten. Das ist klar. Sie können nicht hier als ein Verbrecher herumlaufen und dann von sich vorgeben, sie sind ein gottesfürchtiger Mensch. Aber es geht darum, sie sollen mit Ehrfurcht, mit dem Verständnis, dass sie aufgrund von Gottesfurcht handeln, Antworten geben, wenn sie gefragt werden. Nicht herumlaufen, versuchen, andere zu bekehren, die gar nichts wissen wollen von der Wahrheit. Aber wenn sie damit konfrontiert werden, es kommt jetzt wirklich darauf an, dass sie eine Antwort geben müssen, dann sollen sie es auf diese Weise tun. Denn letztendlich werden wir natürlich Verfolgung erleiden. Wir werden Verfolgung erleiden, wenn wir gottesfürchtig leben wollen. Und das wird zum Abschluss klar und deutlich im 2. Timotheus gesagt. Aber das darf nicht dazu führen, dass sie dann Kompromisse schließen und sagen, oh, ich gebe lieber auf, ich schmeiße das Handtuch und ich höre auf, diesen Lebensweg zu gehen, denn dieser Lebensweg wird ihnen das ewige Leben geben. Wie viel mehr ist das wert als eine vorübergehende Befriedigung ihrer fleischlichen Sinne? 2. Timotheus, Kapitel 3 und Vers 12, wo es hier heißt, und alle, die fromm leben wollen, aber fromm ist schlecht übersetzt hier, die Schlachterbibel und die neue Lutherbibel schreiben alle, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus, die müssen Verfolgung leiden. Warum? Das ist Satans Welt. Satan hasst sie. Satan sucht sich seine Werkzeuge aus, um sie zu verfolgen. Vers 13. Mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird's je länger, desto ärger. Sie verführen, sie werden verführt. Satan steckt hinter allem. Und man wird sie verfolgen. Christus sagt, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. So seien wir uns dessen bewusst. Meinen wir nicht, das ist jetzt etwas Merkwürdiges, was uns widerfährt, wenn wir verfolgt werden für die Wahrheit, wenn wir verfolgt werden dafür, dass wir gottesfürchtig leben wollen. Aber diese Verfolgung darf nicht dazu führen, dass man jetzt aufgibt und sagt, oh, dann lebe ich lieber mal nicht gottesfürchtig, dann werde ich nicht mehr verfolgt. Ja, das mag stimmen, für eine kurze Zeit, aber wollen sie dann im Folgenden vollenden? Das ist die Frage. Die Elberfelder Bibel übersetzt das wie folgt. Alle, die gottesfürchtig leben wollen in Jesus Christus, werden verfolgt werden. Das müssen sie sich klar sein, darüber müssen sie sich klar sein. Und deswegen sage ich auch immer, man soll die Kosten zählen, bevor man sich taufen lassen will, auf richtige Weise, um den Heiligen Geist zu erlangen. Aber der Heilige Geist wird nur denen gegeben, die ihm bereits gehorchen, die Gott bereits gehorchen. Sie sollen die Kosten zählen, ob sie wirklich auch dann genug haben, ob sie wirklich diesen Weg bis zum Ende gehen wollen. Viele haben sich taufen lassen, viele haben gesagt, ja, ich kann es tun, ich will es tun und sind dann abgefahren von der Wahrheit. Ich hoffe für sie, die das getan haben, dass sie den Heiligen Geist niemals erlangt haben. Denn wenn sie ihn erlangt haben, sieht's böse aus. Nun, vielleicht kommen sie noch zur Besinnung. Aber zunächst einmal sind sie draußen in der Welt, leben ihren Gelüsten, huldigen ihrem fleischlichen Herzen. Kennen nichts, wissen nichts von Gottes Furcht. Es wird Zeit, dass sie das verstehen, dass sie bereuen, dass sie umkehren, dass sie zurückkommen zu Gott und seinem Lebensweg. Noch mag Hoffnung sein. Aber wie gesagt, irgendwann ist der Zeitpunkt erlangt, wo Gott sagt, nun gut, weichet von mir, ihr, die ihr das Gesetz übertretet. Ich habe euch nie gekannt. Aber wenn sie gottesfürchtig leben wollen, das ist ein gutes Zeichen auch, ob sie wirklich gottesfürchtig leben, dann werden sie Verfolgung haben. Wenn sie von allen geliebt und umarmt werden und keiner hat irgendetwas mit ihnen in negativer Weise zu tun, sie werden von allen akzeptiert, allen toleriert, niemand macht ihnen irgendwie das Leben schwer, dann sollten sie sich fragen, ja, woran liegt das denn nun? Denn das ist ja ein Versprechen hier. Aber durch viele Trübsale werden wir in das Reich Gottes kommen, wie es heißt. Wir werden in das Reich Gottes kommen, darum geht es. So geben sie ihre Gottesfurcht nicht auf, sondern lernen sie mehr und mehr aufgrund ihrer Gottesfurcht, wie sie Gott gehorsam sein können, ihm wohlgefällig sein können, das richtige Leben leben können, um dann die Worte von Christus zu hören, wenn er zurückkommt, sehr gut gemacht,
du treuer Knecht. Du warst in wenigem treu geblieben. Ich werde dich über vieles setzen. Gehe ein in die Freude deines Herrn. Das ist das, was wir alle hören wollen, was wir alle hören sollten. Und ich bedanke mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe in Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.